Der heutige Predigttext aus Matthäus 6 ist eingebettet in die wohl bekannteste Predigt der Weltgeschichte. Und ich glaube, dass ich mich damit nicht zu weit aus dem Fenster lehne und zugleich womöglich auch eine der anspruchsvollsten Predigten der Weltgeschichte. Es handelt sich, vielleicht ahnte schon der eine oder andere, um die Bergpredigt von Jesus, die wir in Lukas Evangelium finden, aber ausführlich ganz besonders in Matthäus 5 bis 7. Ihr hört vielleicht schon, wenn ich sage, der Predigttext heute Matthäus 6, dann hört ihr vielleicht schon, dass wir leider nicht die Möglichkeit haben, die gesamte Bergpredigt durchzugehen. Die ist nämlich gar nicht mal so kurz und die ist so gehaltvoll und inhaltsvoll, dass man da eine ganze Predigtreihe wahrscheinlich zumachen könnte. Aber wie ihr schon seht, endlich frei von Sorgen als Titel für diese Predigt, haben wir eine gewisse Schwerpunktsetzung. Und da geht es besonders in Matthäus 6 drum. Da wollen wir gleich auch reinschauen und schauen, was uns das Wort Gottes dazu lehrt. Wenn hier vielleicht der ein oder andere sitzt und sich die Frage stellt, warum heißt das Ganze eigentlich Bergpredigt? Die Frage ist schlicht und einfach zu beantworten. Jesus hat vom Berg aus gepredigt. Und damals war es oft so, wenn man gelehrt hat, dass man nicht wie ich jetzt hier im Stehen dort gestanden hat, sondern man setzte sich oft. Man saß dort mit seinen Jüngern und lehrte. Und das ist auch der Kontext dort. Jesus hat das Volk vor sich, das Volk ist dort versammelt und er geht nun auf einen Berg, setzt sich und die Jünger setzen sich dazu, also im Besonderen lehrt er die Jünger, aber gleichzeitig, und das wird ganz am Ende der Bergpredigt auch deutlich, dass es auch eine Botschaft mit fürs Volk Gott, fürs Volk Israel ist, also für einen jeden. Und genau, die Bergpredigt ist eine Unterweisung fürs Volk und gleichzeitig auch für die 12 Jünger. Und sie beginnt ganz zu Beginn, also sie wird von Jesus ganz zu Beginn seines Wirkens gehalten. Also man möchte ja vielleicht so meinen, boah, da ist so viel Gehalt und so viel Inhalt drin. Und jetzt, wo Jesus geht, in den Abschiedsreden oder so, da hält er nochmal so eine Ansprache, da hält er nochmal so eine Predigt und gibt ihn mit, wenn er jetzt nicht mehr unter ihnen ist, worauf kommt es denn im Wesentlichen an? Aber das Gegenteil ist der Fall, es ist nicht am Ende, sondern er hält die Bergpredigt ganz zu Beginn. Jesus ist gerade getauft worden, die ersten Jünger, die Jünger sind gekommen, sie sind berufen worden von Jesus und dann fängt er an, im Laufe dessen die Bergpredigt zu halten. Und ich möchte zuvor, bevor wir jetzt in Matthäus 6 genau reinschauen, einmal, oft ist das ja interessant, was steht am Anfang und was steht am Ende. Und ich möchte mit euch einmal ganz zum Ende schauen in Matthäus 7 und da sagt Jesus etwas als Abschluss dieser ganzen Lehre, die er dort gehalten hat. Ab Vers 24 lese ich Verse 24 und 25. Und da bringt er nochmal etwas zusammen, fasst quasi seine Lehre zusammen und sagt, was bedeutet das, wenn man dieser Lehre folgt oder ihr nicht folgt? Und er sagt, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, also nicht nur hören, sondern auch Täter des Wortes sein, und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Ihr kennt dieses Bild bestimmt. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus und das Haus, das rüttelte und wackelte, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Es hatte ein festes, sicheres Fundament. Wenn ihr mal hier neben anguckt, wie die AHF-Schule da am Bauen ist, die sind schon fix unterwegs, glaube ich. Da gehen andere Baustellen langsamer vorwärts. Aber wie viel Wert für das Fundament gelegt wird, dass es mit Stahlträgern und gegossen wird und genau eben ist und dergleichen. Wenn man ein sicheres, festes Fundament hat, dann steht der ganze Bau und auch wenn Sturm kommt, stürzt das Haus nicht ein. Und diesen Gedanken behaltet den mal im Hinterkopf, da geht es nachher noch drum. Jesus sagt hier nicht an der Stelle, das Haus steht und es kommt kein Sturm. Dann wäre es auch egal, was das Fundament ist. Ob das ein festes oder ein sandiges Fundament ist, dann käme es gar nicht so drauf an. In guten Zeiten, wo der Sturm nicht da ist, da steht auch das Haus auf unsicherem Boden. Aber Jesus macht ganz deutlich, dass im Leben, deswegen sagen wir das vielleicht auch so, Lebensstürme kommen und an unserem Haus, an unserem Glaubensgerüst wackeln und dann wird sich zeigen, worauf es gegründet ist. Aber Jesus stellt das hier gegenüber. Also der eine, der baut sein Haus auf Sand und der andere baut es auf felsigem Grund. Beim einen stürzt es ein, beim anderen stürzt es nicht ein, wenn der Sturm kommt. Das klingt natürlich dramatisch, aber auf der anderen Seite müssen wir doch auch mal sagen und festhalten, ist das nicht eine unglaublich große Verheißung, die uns gegeben ist damit? Dass er sagt, wenn ihr diese meine Rede tut, dann ist die krisentauglich. Wenn ihr daran festhaltet und es nicht verwerft, so wird es euch durch die Stürme des Lebens führen und euer Haus wird nicht einstürzen. Also ich hoffe, ich habe Spannung bei euch geweckt. Lasst uns in Matthäus 6, die Verse 19 bis 34 reinschauen, wo es ganz konkret um das Sorgen geht und schauen, dass unser Glaubenshaus stehen bleibt. Ich werde zunächst einmal die Verse 19 bis 34 lesen und danach, ihr seht da glaube ich nur einen Abschnitt gerade, werden wir abschnittsweise durchgehen. Ich lese aus der Luther 17. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt gerne auf und sonst hört gerne zu. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, finster ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte? Wie sehr er sich auch darum sorgt. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht mehr viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt euch nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Viel Text, wo es sehr um das Thema Sorgen geht und Jesus in Bezug auf Auge und Finsternis so einen kleinen Exkurs noch macht, da kommen wir gleich zu. Wir wollen der Reihe nach durch die Verse durchgehen und ich möchte mit euch einsteigen. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wie steigt Jesus hier in diese Thematik ein? Er beginnt direkt zu Beginn, dass er sagt als Einleitung, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Das klingt sehr nach Habsucht, aber ich finde, Habsucht ist immer ein sehr großtragender Begriff, weil das hat sowas mit Sucht und wir würden vielleicht erstmal sagen, ja, ich bin aber doch nicht süchtig. Ja? Das mag sein. Ja? Ich glaube aber auch, dass wir im Kleinen damit zu kämpfen haben können. Natürlich können wir im Großen auch habsüchtig sein, da will ich gar nichts gegen sagen. Nur vielleicht denkst du dir, ja, aber so habsüchtig bin ich ja gar nicht. Aber worauf Jesus hier anspielt, ist ja im Prinzip auf dieses Bedürfnis, was jeder von uns mehr oder weniger, der eine vielleicht mehr, der andere weniger hat, das haben wollen. Ich will haben. Da gibt es irgendwas, das reizt mich, das möchte ich gerne haben. Das mag vielleicht ganz unterschiedlich sein, doch ich glaube, dass das sowohl im Kleinen wie auch im Großen bei uns, jedem von uns, früher oder später der Fall ist. Und ich will ganz ehrlich mit euch sein, ich kann mich da auch nicht von lossagen. Ich kann mich da nicht komplett von lossagen und sagen wie Jesus, ja, er sagt, die Füchse haben ihren Bau, der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Natürlich ist das extrem, ja. Aber oft im Kleinen merke ich das schon, dass man doch bei manchen Sachen, wenn jemand was kaputt macht oder man irgendwas teilen soll oder abgeben soll oder so, da gehen die Kämpfe in einem los. Ja? Da merkt man, wie einem kleine Dinge, die doch gar nicht diesen Wert und diese Wichtigkeit haben, einem auf einmal doch so wichtig werden oder einen herausfordern. Und Jesus verknüpft das beides, indem er damit anfängt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, mit zwei Bildern. Wir Menschen, wir brauchen oft Bilder. Und ich finde es genial, dass Jesus so in Bildern oft redet. Nicht immer sind sie einfach zu verstehen. Ich denke, hier liegt der Inhalt aber ganz deutlich auf dem Tisch, wo Motten und Rost sie fressen. Selbst heute haben wir mit Kleidermotten zu kämpfen, teilweise mit Lebensmittelmotten, mit anderen Fraßviechern und dergleichen. Gestern bin ich spazieren gewesen, da sah ich einen Marder unterm Auto langlaufen, da habe ich noch fast überlegt, da waren aber ein bisschen spät, das wäre ein bisschen seltsam gewesen, wenn ich da geklingelt hätte. Und gleichzeitig dachte ich mir, ach, was bringt das, wenn ich da warne vor? Die Marder wird man sowieso nicht los, aber die knabbern am Auto rum. Und so gibt es viele Schädlinge und viele Sachen, die uns unseren Besitz doch kaputt machen können. Und gleichzeitig das zweite Bild, was Jesus verwendet, ist, wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Wer hat es nicht schon in seinem Leben erlebt, wenn du noch jung bist und das nicht erlebt hast? Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass in deinem Leben dir irgendwann was geklaut wird, ist gar nicht so gering. Stell dir vielleicht gerade, der du hier sitzt, mal kurz die Frage und frag dich, was habe ich? Der eine mag größeren Besitz haben, der andere geringeren Besitz, aber stell dir mal kurz diese Frage, was besitze ich eigentlich, dass mir jemand stehlen könnte? Was habe ich ganz persönlich, was vielleicht auch einen gewissen Wert besitzt für mich, aber einen gewissen materiellen Wert, was jemand mir stehlen könnte? Und ich bin mir sicher, du wirst auf ein, zwei Sachen bestimmt kommen. Vielleicht auch auf drei, vier, vielleicht sogar auf noch mehr. Ja. Aber was dir jemand klauen könnte. Und was sehen wir daran, dass wir mehrere Dinge bestimmt aufzählen können? Wir sind eine unfassbar, und ich glaube, das ist keine subjektive Meinung, sondern eine objektive, eine unfassbar reiche Gesellschaft. Wir haben eine Fülle und einen Überfluss, den hat es so nie gegeben. Der ist gigantisch. Wir geben als Deutsche für Essen weit weniger Geld aus als alle Generationen davor. Ja? Es geht mir jetzt nicht darum, dass wir mehr Geld für Essen ausgeben, sondern ich sage, wir können uns so viel leisten. Vielleicht sagst du auch, ja gut, mein Einkommen ist überschaubar und ich habe gar nicht so viel. Ja? Vielleicht bist du auch noch jung, hast noch kein eigenes Einkommen, kriegst ein bisschen Taschengeld und sagst, du hast gar nicht so viel. Aber eine Sache, die ist mir mal deutlich geworden durch die Bibel, und das ist an der Stelle, wo Gott sagt zu Abraham, ich will dich in ein Land senden, in dem Milch und Honig fließen. Ganz ehrlich, wer von uns ist Imker? Wer von uns ist Bauer? Ja? Nicht nur, dass dieser Segen da ist, wir müssen das nicht mal produzieren oder abzapfen in der Form. Wir können darauf zugreifen, wir gehen mit 2-3 Euro, 4-5 vielleicht, je nachdem, wie die Preisentwicklung ist, in den Supermarkt und kaufen uns Milch und Honig. An jeder Ecke. Eine andere Stelle, Jesaja 7, 21 und 22, hat mir nochmal so die Augen dazu geöffnet, wo der Prophet sagt, zu der Zeit wird ein Mann eine junge Kuh und zwei Schafe aufziehen und wird so viel zu melken haben, dass er Butter essen wird. Denn Butter und Honig wird essen, wer übrig bleiben wird im Lande. Butter, als wäre das so was Besonderes. Für uns ist das völlig normal. Ich weiß nicht. Ich glaube, ein Großteil hier, sofern ihr heute Morgen nicht wie ich Müsli gegessen habt, habt ihr ein Butterbrot gegessen. Und dann streicht man sich schön die Butter, vielleicht auch ein bisschen dicker aus Brot und weiß gar nicht, was das eigentlich für ein Reichtum ist, den wir haben. Für uns ist das normal geworden. Wir haben uns an diese Fülle gewöhnt. Für ein Päckchen Butter, ich weiß nicht, dem einen oder anderen ist das vielleicht noch bewusst. Vielleicht gibt es ja auch ganz wenige, die haben mal selber Butter gestampft. Ja? Dann weiß man das zu schätzen, was Butter für einen Wert hat. Ja? 4,5 Liter braucht man für 250 Gramm Butter. Ja? Das ist eine immense Menge. Deswegen, wir können dankbar sein für das, wie reich uns Gott segnet. Ja? Doch oft ist es so, dass die Segensnorm, würde ich mal sagen, die wir in Deutschland ohnehin schon haben, dass wir doch uns ein bisschen abheben wollen. Und wir wollen doch ein bisschen mehr. Ja? Und der eine will dies, der andere will jenes. Und ich kann das auch gut nachvollziehen. Ja? Aber Jesus sagt hier was Deutliches. Und es geht gar nicht darum, dass du dir nicht auch mal was leisten darfst. Versteht meine Lehre bitte jetzt hier an der Stelle richtig. Ja? Es geht nicht darum, dass Gott uns auch nicht Dinge zum Genuss gibt und wir uns dran freuen dürfen. Ihr sollt jetzt auch morgen nicht mit schlechtem Gewissen euer Butterbrot essen. Ja? Das ist nicht mein Ziel gewesen, sondern mit Dankbarkeit und Freude im Herrn. Aber Jesus sagt hier was, macht hier was ganz deutlich. Worauf setzen wir? Worauf bauen wir? Wovon versprechen wir uns etwas? Wovon versprechen wir uns vielleicht Genuss und Dinge, die aber jedoch vergehen. Ja? Selbst das Butterbrot, jetzt freust du dich wahrscheinlich nicht mehr dran. Aber andere Dinge, die rosten, die geklaut werden können, sie vergehen. Wenn du ein neues Auto haben möchtest, in 5, 6, 7 Jahren spätestens oder so, ist es womöglich schon überholt. Es gibt neue Modelle. Technik sowieso, da brauchst du nicht 5, 6, 7 Jahre warten. Da bist du total auf dem alten Gleis quasi unterwegs, wenn du da dann noch das Handy besitzt, so mehr oder weniger. Ja? Also wir leben in einer Zeit, wo sich Dinge sehr schnell wandeln und Dinge an Wert auch sehr schnell wieder verlieren. Und dann bin ich joggen gewesen letztens und hatte folgenden Gedanken. Hoppala, Entschuldigung, ich muss ganz weiter. Je mehr wir uns mit unserer Energie und unseren Ressourcen in das Unvergängliche investieren, desto zufriedener werden wir am Ende sein, wenn das Vergängliche vergeht. Je mehr wir uns in das Unvergängliche investieren, desto zufriedener werden wir am Ende sein, wenn das Vergängliche vergeht. Jesus spielt hier eigentlich auf eine gewisse Enttäuschung an. Wenn Motten, Rost und Fraß kommen und Diebe kommen und uns die Sachen nehmen, dann verspüren wir Verlust. Aber wenn wir uns ins Unvergängliche investieren, dann haben wir beständigen Schatz. Und in dem Falle spricht er davon, Schätze im Himmelreich sammeln. So, wir wollen weiterschauen. Im nächsten Schritt macht Jesus jetzt einen gewissen Exkurs. Bin ich an der richtigen Stelle? Nein, ich bin nicht an der richtigen Stelle. Sekunde, Entschuldigung. Da müssen wir noch mal hin. Das Auge ist das Licht des Leibes. Jesus macht den kleinen Exkurs, kommt von den Sorgen ein bisschen weg, sagt, das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, so wird dann, wie groß wird dann die Finsternis sein? Jesus macht hier einen Exkurs, aber eins, denke ich, wird dir ganz deutlich. Welche Schlüsselrolle das Auge spielt. Worauf richtest du deinen Blick? Nicht ohne Grund gibt es diese Aussage, diese Redewendung. Worauf richtest du deinen Blick? Wir verwenden das oft im übertragenen Sinne, aber auch mal ganz tatsächlich wortwörtlich. Worauf richtest du deinen Blick? Das Auge ist oft das Einfallstor zur Sünde. Es ist so. Ja? Wir wollen unser Auge behüten. Ja? Hiob sagt das mal so deutlich, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, dass ich keine andere Jungfrau ansehen möchte. Ja? Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen. Wie deutlich und drastisch wird das hier an der Stelle. Ja? Begierde in mehrerlei Hinsicht, ja, sind eng mit unseren Blicken verknüpft. Sowohl was vielleicht, wie Hiob das hier an der Stelle deutlich macht, die sexuelle Versuchbarkeit anbelangt, aber auch die Gier nach Macht. Oder auch nach, und wie deutlich wird das in dem Wort schon, nach Ansehen. Wie werden wir angesehen? Da steckt es geradezu im Wort. Oder auch nach Besitz. Gottes Wort sagt, glaube ich, nicht grundlos, 1. Samuel 16, Vers 7, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Aber heute der Schwerpunkt, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Das ist uns präsent. Und deswegen, glaube ich auch, greift Jesus Bilder auf, die wir sehen. Da haben wir einen direkten Zugang. Das können wir schnell verstehen und begreifen. Wir wollen zu den Sorgen aber noch ein wenig genauer kommen. Deswegen werde ich auf diesen Exkurs, den Jesus hier macht mit dem Auge, nicht näher eingehen. Es könnte sich eine ganze Predigt nur darum allein drehen, denke ich. Und Jesus kommt dann auch wieder zu den Sorgen. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon, jetzt so ein Begriff, den verwenden wir, glaube ich, nicht alltäglich. Ja? Aber es geht hier um einen Abgott, um einen Götzen, um etwas, was nicht Gott ist, was wir aber zu Gott machen. Und da geht es vor allem hier um Besitz, um Geld, um Reichtümer. Und Jesus sagt ganz deutlich, wir können nicht beiden dienen. Manchmal denken wir ja so, ja, aber so ein bisschen durchschlängeln, ein bisschen Mittelweg und ja, ich will Karriere und Reichtum und Macht und gleichzeitig aber auch noch ein bisschen Gott dabei. Da sagt er, kleiner Exkurs, kleiner Einschub, denkt mal an die Gemeinde Laodicea, wo Jesus sagt, dass ihr weder heiß noch kalt seid, sondern weil ihr lau seid. Das ist was, was Gott oft nicht so mag. Ja, macht er auch hier deutlich, ihr müsst euch entscheiden. Entweder oder, wofür wollt ihr leben? Ja. Und dann ist es doch spannend, ich weiß gar nicht, ob euch das hier an der Stelle so auffällt, dass es dann heißt, darum, ja, dia tuto, griechisch, deshalb, deswegen, darum, also in Bezug dazu gesetzt zu dem Vorigen, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Ist euch das aufgefallen? Darum sage ich euch, entscheidet euch Gott oder Mammon, darum sage ich euch, sorgt euch nicht. Spannend, wenn wir dem Geld dienen und man denkt, es ist so in uns drin, glaube ich, ja? Wenn ich ein bisschen mehr verdiene und dieses und jenes noch habe, dann fühle ich mich sicherer. Mit diesem Trugschluss räumt Jesus komplett auf und sagt beim reichen Kornbauer, Junge, deine Seele wird heute Nacht weggenommen, ja? Du hast gar nichts in der Hand. Also wer auf diese Reichtümer setzt und denkt, davon kriege ich Sicherheit, der wird enttäuscht werden. Und noch dazu, je mehr wir oft haben, desto mehr hängt unser Herz daran und desto mehr mehren wir selber unsere Sorgen. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, ich war mal auf einem Kongress, da hat einer gesagt, der hat so Superreiche beraten und hat gesagt, die wahren Sorgen, die fangen erst bei 1 Million an. Wir denken das ja nicht. Ja? Denken, dann habe ich Sicherheit. Ne? Dem ist nicht so. Die haben alle Ängste in ihrem Herzen. Und das ist, wenn man dem Mammon dient. Jetzt wäre das natürlich ein einfaches zu sagen, ja, wenn ihr Gott dient, dann habt ihr die Sorgen nicht. Das sagt Jesus auch nicht. Aber er sagt, wenn ihr Gott dient, ja, dann habt ihr nicht die Not, euch zu sorgen. Darum braucht ihr euch nicht sorgen. Und er sagt ganz deutlich, Imperativ, Aufforderung, sorgt euch nicht. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht. Ich möchte weitergehen im Text. Und daran macht er das nochmal deutlich. Jetzt muss ich, da waren die Folien ein bisschen durcheinander. So, möchte ich weitergehen im Text. Ihr habt das gerade schon, das Bild gehört, das wurde in der Kindergeschichte schon ein bisschen aufgegriffen. Und Jesus malt uns das förmlich vor Augen. Ja? Also ich finde das genial. Er greift Alltagssituationen raus, damit sie uns zugänglich sind. Und oft, wenn es um Schafe und Hirten geht und so, das ist vielleicht jetzt nicht so unser typischer Alltag. Aber wer heute noch einen Sonntagsspaziergang bei dem schönen Wetter macht, ja, der wird Vögel und Blumen entdecken. Und er kann sich dieses Bild nochmal bewusst vor Augen führen und sich vorstellen, wie Jesus da saß und genau das Gleiche gesagt hat, wo vielleicht Blumen wuchsen, wo vielleicht Vögel sangen. Damals wie heute hat sich das nicht geändert. Und er sagt, seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Übrigens, Vögel sterben früher oder später auch. Ja? Ein jeder Vogel stirbt. Ja? Deswegen schon mal ein kleiner Seitenhieb Richtung Wohlstandsevangelium, da kommen wir aber gleich noch hin. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Und dann verwendet er ein gewisses Wortspiel. Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte? Seiner Länge klingt ein bisschen komisch. Warum steht er nicht einfach seinem Leben? Ja? Und das hängt damit zusammen, im Deutschen können wir es nicht so gut wiedergeben. Im Griechischen bedeutet dieses Wort, so, also hier für Länge, sowohl etwas, was körperliche Größe anbelangt, als auch Lebensspanne, Lebenslänge. Also quasi, wer will seinem Leben länger machen und wer will sich selber größer machen? Ja? Beides könnt ihr nicht. Ihr könnt keine Elle, da wird das ja verwendet, dieses Bild hier, Elle, ne, war auch eine Größeneinheit. Körpergröße könnt ihr nicht eine Elle hinzufügen und genauso könnt ihr es auch nicht bei eurem wirklichen Leben, dass es länger währt, dass ihr länger lebt. Klar, wir können manche Sachen machen, die gesund sind, die förderlich sind fürs Leben und dergleichen. Wir können unser Leben bewusst kürzer machen, das bestimmt. Aber was haben wir in der Hand zu sagen, wir werden 120 Jahre alt? Ja. Und dann macht er das Bild gleicherweise mit den Lilien. Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Und es sind ja nicht nur die Lilien. Was gibt es eine Fülle an Erscheinungen in der Natur, ja? Ob Tiere oder Pflanzenwelt, ja? Seien es die Paradiesvögel oder die schönsten Schmetterlinge oder die schönsten Blumen. Wie sind sie gekleidet worden von Gott? In einer Pracht und Herrlichkeit. Wie lang lebt so ein Schmetterling? Wie lang lebt so eine Blume? Ich glaube, bei einer Blume weiß das jeder sehr genau. Es ist manchmal traurig, wie schnell sie verwelken. Ja. Eben noch schön und in der Blüte und sogleich schon verwelkt. Und dann setzt er das in Bezug zu König Salomo, der sich in einer solchen Pracht und Herrlichkeit gekleidet hat, wie wohl kaum ein anderer in Israel. Und er sagt, Salomo reicht daran nicht ran. Eigentlich ist Gott ein verschwenderischer Gott, möchte man fast sagen. Er hat auch die Ressourcen, muss man ehrlich sagen. Ja? Es wird ja, gibt ja keinen Mangel bei ihm. Aber er liebt es, alles mit dieser Schönheit zu überdecken. Und gleichzeitig merken wir, wie aber die Vergänglichkeit da reinkommt. Ja? Und wie es alles vergeht. Wie es vergeht und wie das Gras damals in den Ofen geworfen wird, wahrscheinlich zum Heizen vermute ich oder zum Feuer anmachen. Und die ganze Pracht ist dahin. Deswegen ist es so wichtig, denke ich, auf das Unvergängliche zu bauen und zu setzen. Wir wollen weiterschauen. die folgenden Verse. Bin ich richtig? Ich bin richtig. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, auch wieder dieses Darum, ne, dia tuto, hier diese Verknüpfung. Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Das sind ja alles berechtigte Fragen und vielleicht auch möchten wir meinen, berechtigte Sorgen. Ja? Wie wird die, damit schwingt eigentlich mit, wie wird die Zukunft aussehen? Wir wollen Sicherheit. Der Mensch hat ein Sicherheitsbedürfnis. Das Bedürfnis ist auch legitim. Nur wir müssen richtig damit umgehen. Nach dem allen trachten die Heiden, sagt Jesus auf einmal. Da schiebt er das so rein, wirft das so rein, man liest da fast drüber, aber ich glaube, das ist bedeutsam. Nach dem allen trachten die Heiden waren damals einfach schlicht und ergreifend die Nichtjuden. Ja? Die, die Gott, den Gott Israels, nicht gekannt haben. Und dann möchte ich auch so ganz ehrlich sein und sagen, ich finde es legitim, dass die Heiden danach getrachtet haben. Woher sollen sie das Gottvertrauen haben, wenn sie Gott nicht kennen? Ja? Aber was Jesus hier an der Stelle deutlich macht, es passt nicht zu dem, der Gott kennt, wenn wir unser Vertrauen über Bord werfen und uns die Sorgen machen. Und nun kommen wir in den folgenden zwei letzten Versen, kommen wir zu einer gewissen Spannung. Ich habe das am Anfang schon ein bisschen angeteasert. Ja. Dieser Vers wird oft, Matthäus 6,33, ich liebe diesen Vers, aber er wird oft falsch verwendet, würde ich sagen. Dort heißt es, wo ist diese Folie? Oh, ist sie mit drauf? Entschuldigung. Ja, es ist hier mit drauf gewesen. Ich darf nicht weitermachen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Ich weiß nicht, wie oft ihr diesen Vers 33 in Verbindung mit Vers 34 gehört habt. Dass jemand da hingekommen ist und gesagt hat, Vers 33, Gott versorgt, aber da kommt auch noch Vers 34. Ja? Genauso, wie wir oft sagen, Römer 8, ja, alle Dinge sollen uns zum Besten dienen. Wir vergessen oft den Kontext. Wir setzen das nicht in Bezug. Und es ist auch so, dass Gott unser Versorger ist und dass er uns reich segnet. Wie wichtig ist das, was Davis hier heute Morgen gesagt hat? Ja, Gott ist groß und er tut große Wundertaten unter den Völkern, unter uns. Er segnet reich und er tut Gutes. Aber wie groß ist teilweise auch die Spannung dessen, dass unser Leben endlich ist, dass der Sturm in unser Leben kommt und an unserem Haus rüttelt. Ja? Und dass wir auch großes Leid durch müssen und auch erfahren werden. Und deswegen müssen wir vorsichtig sein, dass wir da nicht abrutschen in eine Wort des Glaubensbewegung, die das Wohlstandsevangelium predigt und sagt, du musst nur glauben und alles wird gut. Da kann man eine ganz einfache Frage stellen. Und dann stirbt man nicht mehr? Du stirbst sehr, sehr wahrscheinlich, so Jesus nicht früher kommt, wirst auch du sterben. Und der Tod wartet nicht. Deswegen müssen wir das immer in diesen Bezug und diesen Kontext setzen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen, so wird uns Gott auch versorgen. Aber dann Vers 34, darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Okay, da kann man ja auch noch sagen, die Versorgung wird auch morgen da sein vom Herrn. Das ist ja auch schön. Nur dann dieser Beisatz, es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Nicht jeder Tag ist entspannt und geht uns einfach von der Hand. Es gibt diese schönen, entspannten Zeiten, aber es gibt auch diese Zeiten der Herausforderungen, der Täler und der Not. Nur, ich möchte Folgendes dazu sagen. Nicht wir können uns durch Trachten und Sorgen selbst mit Guten versorgen, das macht der Herr. Ob gute oder schlechte Tage kommen, das ist schlussendlich in letzter Konsequenz, wir können weise und töricht handeln, das ja, und Einfluss in gewisser Weise nehmen, aber in letzter Konsequenz ist es nicht selbst in unserer Hand, wir halten das nicht, sondern es ist vom Ratschluss Gottes abhängig und er entscheidet darüber, ob Zeiten der Dürre über uns kommen oder nicht. Und wenn Gott nun mal für uns gerade vorsieht, dass wir durch Zeiten der Dürre, durch karge Zeiten durch müssen, in Jeremia ist das deutlich nachzulesen, der Mann, der durch Dürrezeiten durch muss und sagt, über den wird gesagt, der wird trotzdem Frucht bringen. Ja? Es gibt diese dürren Zeiten. Dann werden wir nicht dahin kommen und sagen, ja, ich schaffe es aber, das zu verwandeln in fette Jahre des Überflusses, wo Milch und Honig in Fülle fließen. Ja? Das haben wir dann nicht in der Hand. Das ist natürlich ernüchternd und das ist auch nicht der schöne Hollywood-Film. Aber das ist, glaube ich, die Lebensrealität. Und zugleich nimmt das aber auch ganz viel Druck und das ist das Tröstliche. Wir brauchen nicht dieser Illusion auflaufen, ich hätte es selber in der Hand, dass mein Leben, ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Ich habe einen Anteil, aber in letzter Konsequenz ist es in Gottes Hand, was er mit unserem Leben schmieden wird. So heißt es im Psalm 127, Vers 1, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr die Stadt nicht behütet, so wacht der Wächter umsonst. Wenn es nicht gemäß dem Ratschluss des Herrn ist, nicht sein Plan für unser Leben ist, ja, dann können wir uns auf den Kopf stellen, im Kreis drehen, dann können wir tun und machen, was wir wollen. Es wird nichts ändern daran, dass der Ratschluss Gottes schlussendlich zustande kommt. So kommen, alles hat seine Zeit, sagt der Prediger, so kommen Zeiten der Fülle und auch Zeiten des Mangels. Nun aber möchte ich nochmal zu den Sorgen zurückkommen. Wie werden wir denn nun endlich von den Sorgen frei? Mit den folgenden Gedanken will ich schließen. Sorgen sind berechtigt. Moment, Sorgen habe ich da leider nicht draufstehen. Okay. Sorgen sind berechtigt und zugleich völlig unberechtigt. Das mag paradox erscheinen. Wie können Sorgen denn berechtigt und gleichzeitig unberechtigt sein? Berechtigt in dem Sinne, dass das Leben lebensfeindlich ist, in dem wir leben. Dass wir in einer gefallenen Welt leben, dass wir Leid und Not und Ängste haben. Ja? In der Hinsicht könnte man sagen, Sorgen sind berechtigt. Und wir haben oft so das Gefühl, ich muss mich mit dem auseinandersetzen. Das ist wichtig, um der Sache gerecht zu werden. Ich muss darüber grübeln, darüber nachsinnen. Ich muss das erwägen im Herzen und im Gedanken. Ja? Ich glaube, das ist ein Trugschluss. In dieser Hinsicht sind Sorgen zwar von den Umständen her berechtigt, was die Zukunft anbelangt. Wenn ich euch jetzt hier predigen würde, die Zukunft wird sicher sein und es wird alles gut. Das wäre eine Verdrehung, das wäre falsch. Ja? Aber uns darüber sorgen, ist unberechtigt. Ja? Die Umstände sind besorgniserregend vielleicht in deinem Leben. Das mag sein. Aber sich darüber sorgen, nutzt dem nichts. Ich möchte das Gelassenheitsgebet einmal an der Stelle, vielleicht kennt es der eine oder andere, anführen. Es wird Reinhold Niebuhr zugeschrieben, einem Theologen im 20. Jahrhundert. Ich kann nicht theologisch groß zu ihm sagen, aber dieses Gebet finde ich zumindest stark von ihm. Und das sind die einleitenden Worte und der eine oder andere kennt es vielleicht. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Spannend ist vor allem dieser letzte Satz, ja. Die Weisheit zu unterscheiden, was kann ich denn wirklich beeinflussen und was nicht. Oft machen wir uns Sorgen und Gedanken über Dinge, die wir nicht in der Hand haben, die wir nicht beeinflussen können. Und Reinhold Niebuhr, sofern das wirklich von ihm ist, das ist nicht ganz geklärt, aber soll dieses Gedicht während oder kurz vor dem Zweiten Weltkrieg geschrieben haben. Ja, da war nichts mit Sicherheit. Da war die größte Unsicherheit überhaupt, ja. Und dennoch schreibt er das. Sorgen, die nicht in eine konkrete Handlung umgemünzt werden können oder die wir selber nicht in eine konkrete Handlung ummünzen, ja, und die wir dennoch in uns tragen, die bedrängen uns, sie lähmen uns, sie knechten uns und sie quälen uns. Was möchte ich sagen? Es gibt zwei Kategorien. Es gibt die Sorgen, da können wir eine Handlung draus machen, aber wir bleiben bei diesen Sorgen und handeln nicht. Ja? Machen, anpacken, angehen. Wenn ich Angst vor einer Klausur habe oder so, ich kann was dafür tun, dass die Angst vielleicht weniger wird, wenn ich mich gut drauf vorbereite. Jetzt ein simples Beispiel. Ja. Aber dann gibt es auch Ängste und so, da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Ja. Wie wird das mal mit meiner Rente in 40 Jahren in Deutschland aussehen? Ja. Das ist jetzt auch vielleicht ein anderes simples Beispiel oder so. Ja. Und da gäbe es ja massenweise Sachen, die man nennen könnte. Was bringt es uns da zu sorgen? Es würde uns doch nichts nützen. Wir haben so das Gefühl, aber es ist wichtig, das zu erwägen, im Herzen mit uns zu tragen, aber es nützt nichts. Und da finde ich ganz stark ein Lied, ja, was mir da oft so ein Wink in diese Richtung ist. Georg Neumark hat das geschrieben, das ist ein alter Kirchenchoral. Da merkt ihr, ich komme ursprünglich mal aus der Landeskirche, da sind starke Lieder tatsächlich. Und er schrieb dieses Kirchenlied 1641, 17. Jahrhundert, ich sage euch, da gab es glaube ich nicht Butter in Hülle und Fülle und da gab es auch sonst nicht diesen Überfluss und Reichtum. Er ist nur 60 Jahre alt geworden. Ich glaube, damals wurden viele Menschen nicht wirklich älter. Und er schrieb dieses Lied 1641 im selbigen Jahr, wahrscheinlich hängt das zusammen, wo er zum Studium ausreisen wollte und während er unterwegs war, ausgeraubt wurde und völlig mittellos war. Er hatte nichts mehr. Ja? Eigentlich möchte man sagen, seine Zukunft komplett verbaut. Gott wendet nachher sein Geschick, aber das weiß er nicht. Er kommt nachher noch zu größeren Ehren, aber das weiß er an der Stelle nicht. Und er schreibt folgende Worte in der zweiten Strophe von dem Kirchenchoral: Wer nur den lieben Gott lässt walten. Was helfen uns die schweren Sorgen? Also er fragt nach dem Nutzen. Was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es uns, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach? Also er redet hier von einem Kontext, wo großes Leid ist, ja? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Er führt deutlich vor Augen, wenn ich mich in diese Sorgen reinbegebe, wenn ich denke, ich werde dieser Sache damit gerecht, dem ist nicht so, sondern ich werde meine Sorgen und meinen Kummer damit nur mehren. Und gleichzeitig muss man sagen, es gibt viele Sorgen, die wir in unserem Herzen tragen, die treffen gar nicht ein. Ich will nicht sagen, dass nicht auch große, berechtigte Sorgen da sein können, die vielleicht eintreffen, ja. Es nützt auch nichts, sich über die Dinge zu sorgen, aber viele unserer Sorgen sind gar nicht so rational, wie wir sie vielleicht manchmal halten, für wie rational wir sie manchmal halten. Eigentlich musst du dir, oder müssen wir uns, muss ich mir, letzten Endes nur eine Frage stellen. Kann ich etwas ändern? Kann ich etwas ändern, wenn ich Sorgen habe? Kann ich an der Sache etwas ändern? Wenn ich etwas ändern kann, ja, dann liegt der Ball bei uns selbst. Ja. Dann können wir etwas machen. Wenn ich diese Sache nicht ändern kann, wenn wir in gewisser Weise eine Ohnmacht verspüren, ja, dann gibt es eigentlich nur eine Sache, die wir dann auch machen können. Das sollten wir aber auch tun, wenn wir etwas tun können. Uns an Gott wenden. Ihm unsere Sorgen hinlegen. Die Sachen bei ihm ablegen. Und Gottvertrauen ist nicht eine Sache, die gefühlt wird. Wenn ihr diesen Satz mitnimmt, dann ist schon ganz viel gewonnen. Gottvertrauen ist nicht eine Sache, die unbedingt gefühlt wird, sondern es ist eine Sache, für die wir uns entscheiden. Jesus sagt nicht, weil ihr das alles so fühlt. Nein, er fordert sie auf, sorgt euch nicht. Er spornt dazu an. Und ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Gefühle ganz oft unseren Entscheidungen folgen. Wenn wir danach gehen, ich muss es erst fühlen und dann wandle ich, glaube, das ist ein törichter Weg. Sondern entgegen dessen, was ich fühle, gehe ich gewisse Schritte. Ich baue auf Gott, ich entscheide mich bewusst dazu. Im Jüdischen übrigens, Entscheidungen werden nicht getroffen und heute so hin und her umgeworfen, sondern das ist wie ein Baum fällen. Ja? Ich fälle eine Entscheidung, trifft es daher eigentlich besser. Ich entscheide mich dazu, ich fälle eine Entscheidung, ganz auf Gott zu setzen, ja? In meiner eigenen Ohnmacht, die Allmacht Gottes zu erkennen. In Zeiten meiner eigenen Ohnmacht will ich ganz bewusst auf Gottes Allmacht setzen. Darin sehe ich den Schlüssel, um endlich frei zu werden. Das von Sorgen. Das heißt nicht unbedingt, dass alles immer heiter und gut wird und dass wir nicht auch durch große Täler müssen. Ja? Aber wenn wir durch diese Täler müssen und nichts tun können, ja, dann ist es, dürfen wir den Trugschluss nicht anheimfallen, dass wir denken, ja, aber wenn ich dem noch ein bisschen nachwirke, dann wird Gottes Weg und Gottes Plan und so anders. Wir müssen durch gewisse Täler durch. Aber es ist doch sehr tröstlich an dieser Stelle zu wissen, und so ist es eigentlich auch bei dem Lied, wer nur den lieben Gott lässt walten, dass Gott unser Geschick von heute auf morgen ändern kann. Zu wissen, Gott hat es in der Hand, Gott hat die Schlüssel. Ja? In Zeiten meiner eigenen Ohnmacht setze ich ganz auf Gottes Allmacht. Darin sehe ich den Schlüssel, wie wir wirklich frei werden von unseren Sorgen. Es ist eigentlich simpel, es ist keine große Sache, aber es ist sehr challenging, es ist immens herausfordernd. Und so wollen wir das gemeinsam tun. Ich weiß nicht, was dich heute bewegt, welche Sorgen du in deinem Herzen vielleicht hast. Du kannst sie in der Stille vor Gott bringen. Wir wollen gemeinsam aufstehen. Ich möchte beten. Und ich empfehle es dir wirklich ganz bewusst, was dir auf der Seele brennt, Gott abzulegen und dich dazu zu entscheiden, es ihm hinzulegen. Jesus, Sorgen bedrängen uns, plagen uns und knechten uns. Du hast uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wo dein Geist ist, da ist Freiheit, da ist keine Sorge. Und dass Sorgen und Ängste kommen, du hast gesagt, in der Welt habt ihr Furcht, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Lass uns richtig mit diesen Ängsten, mit diesen Sorgen umgehen. Lass uns sie nicht erwägen in unserem Herzen und durchdenken und drüber nachgrübeln und was kann sein und wie auch immer und denken, wir werden damit der Sache gerecht. Nein, lass uns ganz bewusst kindlich glauben an der Stelle, unser Vertrauen ganz auf dich setzen. dir unsere Ängste und Nöte anvertrauen, hinlegen, auch jetzt ganz bewusst. Du siehst bei jedem, was bei ihm los ist im Herzen. Darum bitte ich dich, Herr. Herr, wir danken dir, dass du ein guter Versorger bist und wir wissen, dass alles in deiner Hand ist. Wie Davis das heute Morgen sagte, so oder so, Gott ist treu und Gott ist gut. Wie die Freunde von Daniel, das kommt mir gerade noch in den Sinn, es damals gesagt haben, ob uns Gott retten möchte vom Feuerofen, das wissen wir nicht. Aber so oder so, wie Gott es machen wird, Gott ist gut und auf ihn vertrauen wir und setzen wir. Das wollen wir bekennen, dir die Ehre geben. Bitten dich um deine Hilfe und Unterstützung, Führung und Weisheit, Herr. Da im Namen von Jesus Christus. Amen.